Fredpod, der Podcast der Rheinland-Zeitung. Eine bunte Mischung aus Tee, Talk und Tönen. Moin miteinander, hier ist wieder Trackpot, der RZ-Podcast. Heute zum Tee bei mir zu Gast ist Silvi Gühmann, eine sympathische junge Schriftstellerin aus Leer, die ihr neues Buch Die junge Frau und das Meer mitgebracht hat. Sie erzählt uns, wie sie zum Schreiben gekommen ist, warum sie das Meer so mag und warum sie durch die Seepferdchenprüfung gefallen ist. Hier noch ein Hinweis, wenn ihr diese Folge auf Spotify oder einem anderen Podcast-Portal hört, dort gibt es immer nur eine gekürzte Version. Die komplette Fassung findet ihr auf www.reiderland.de. Da gibt es dann auch einen besonderen Bonus. Gute Unterhaltung mit Trackpot. Moin, heute bei mir zu Gast ist Silvi Gühmann, Autorin mit ostfriesischen Wurzeln.
Moin, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Schon fast eine Ausnahmeerscheinung, sag ich mal, am ostfriesischen Literatenhimmel bist du insofern, dass du keine Krimi schreibst, was ja schon nahezu inflationär ist, wie man feststellen muss, sondern du schreibst, ja, was schreibst du eigentlich für Bücher? Wie muss man das einordnen?
Ja, also von den Krimis habe ich mich bisher noch ferngehalten. Da gibt es ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, schon genug AutorInnen. Da habe ich dann schön die Finger von gelassen. Ich habe mich erst im Reisesegment versucht, mhm, und aber gleich versucht, auch nicht nur reine Reiseführer zu schreiben, sondern die halt eben auch ein bisschen anders aufzuziehen. Also mit anderen Konzepten gearbeitet und anderen Verlagen. Und bin jetzt beim dritten Buch, bei einem autobiografischen Buch, angelangt. Und genau, habe da ein bisschen Abstand zum Krimi-Himmel.
Wobei man da sagen muss, dass da auch deine bisherige, man kann ja mal zusammenfassen, es gibt einmal diesen Ostfriesland-Knigge, ne, sozusagen, Fettnäpfchen-Vermeider, wenn man so will. Und dein neues Buch, nicht der alte Mann und das Meer, sondern die junge Frau und das Meer.
Genau,
so was, ne?
Richtig, genau.
Also analog zu Hemingway. Die haben ja durchaus auch autobiografische Züge bei dir, die Bücher. Das sind ja so ein Stück Lebenserfahrungen auch, die du da verarbeitest, obwohl du ja noch sehr jung bist. Stell dir einfach erstmal grundsätzlich vor, ja, wer du bist, was du machst und warum du das machst.
Ja, also zu mir, ich bin 27 Jahre alt, gebürtige Ostfriesin, bin in Leer geboren, habe nach dem Abitur 2-3 Studiengänge angefangen und erfolgreich wieder abgebrochen, dann mein Volontariat bei der Zeitungsgruppe Ostfriesland gemacht und dann hier eben beim Generalanzeiger Ostfriesenzeitung und Ostfriesische Nachrichten gearbeitet, ganz viele Städte und Stationen abgeklappert und bin dann zum Studium nach Hamburg gegangen und studiere da jetzt im Master auch Psychologie. Und ja, nebenbei konnte ich das mit dem Schreiben dann doch nicht sein lassen und habe dann eben angefangen, Bücher zu schreiben und hatte total Glück, dass ich da so reingerutscht bin und habe mit 24 das erste Buch dann geschrieben, Der Fettnäpfchenführer aus Friesland. Und ja, da habe ich dann wahrscheinlich auch eigene Fettnäpfchen verarbeitet. Und das zweite Buch war dann über meine Wahlheimat, also Hamburg, unterwegs mit deinen Lieblingsmenschen, hat sich dann ja Hamburg gewidmet, wo ich auch derzeit eben wohne. Und das dritte Buch ist dann wieder ja eher autobiografisch. Das erste war ja mit fiktiven Charakteren. Das ist bei dem neuen Buch jetzt nicht so. Da geht es schon um mich, um meine Familie, meine Kindheit, meine Jugend. Und genau, darin habe ich mich dann damit herumgeschlagen.
Ja, wenn man das so hört, dann denkt man ja, das kann auch eine weise alte Dame so zu Papier bringen. Du bist ja noch sehr jung, 27, dachtest du. Und trotzdem, ja, versuchst du ja, wenn ich das... Ich muss ja gestehen, ich habe deine Bücher jetzt noch nicht in Gänze gelesen. Dafür war ja auch das Neue relativ frisch erst auf dem Markt. Aber du versuchst ja schon so ein bisschen, ja, wie soll man das beschreiben, so ein bisschen Lebenskultur aus Friesland auch zu vermitteln. Zumindest aus deiner Sicht, so wie sich das darstellt. Ja, was können die Leute mit deinen Büchern anfangen?
Ja, hoffentlich überhaupt irgendwas.
Ja,
ja, ich fand es einfach spannend. Ich habe sonst irgendwie gemerkt, es gibt ganz viel irgendwie Heimatgefühl und Verbundenheit, auch gerade in den älteren Generationen. Aber eigentlich nicht nur da, sondern auch bei uns Jungen extrem. Also ich ich merke das immer wieder, wenn ich mit Freunden, Bekannten spreche, ja, ich bin in Urlaub gefahren und ich habe mir einen Liter ostfriesisches Leitungswasser eingepackt. Mit solchen Anekdoten allein, wo andere Leute die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, was seid ihr eigentlich für komische Leute, worüber wir manchmal gar nicht mehr richtig nachdenken, weil ich denke mir, ja klar, das Leitungswasser ist woanders halt auch echt nicht gut für seinen Tee. Ja, ich weiß nicht, ich fand es einfach spannend, mich dann in meinem Alter auch damit auseinanderzusetzen. Mhm. Ist natürlich auch ein bisschen komisch, sind ja jetzt quasi meine Memoiren und ich bin erst 27.
Ja, was soll da noch kommen? Ja. 27 ist aber ja auch ein kritisches Alter, wie wir aus der Rockszene wissen.
Ja, wirklich. Also ich hoffe, ich hoffe, das ja packe ich. Ja, genau. Und fand es einfach super spannend, mich auch in meinem Alter mit der Heimat auseinanderzusetzen. Ja. Gerade weil man eben merkt, es findet gerade auch ein Umbruch statt. Ganz viel wird Heimat wieder neu gedacht. Das merkt man auch bei vielen anderen jungen Ostfriesinnen. Auch in meinem Alter, mit denen ich mich austausche. Und ich finde es eigentlich total schön, dass das bei uns auch so ist. Und, ja.
Glaubst du denn, dass sich dieses Heimatgefühl, wenn ich das mal so nennen darf, auch bei jungen Menschen, jetzt auch durch Corona jetzt auch so verstärkt hat, dass man mehr so eine Besinnung darauf hat, was man eigentlich hier an Ostfriesland auch hat für sich persönlich?
Ich glaube, das war wahrscheinlich dann generell so dieses Stadt-Land-Gewirre, womit sich viele dann auseinandergesetzt haben in der Corona-Zeit, weil man muss ganz ehrlich sagen, ich lebe gerade in einer Großstadt an einer 8-spurigen Straße. Der Reiz der Großstadt, wo nichts mehr los ist, der war relativ schnell verflogen. Mhm. Und da hat mir dann auch viel die Heimat, die Weite, der Wind, das alles gefehlt, einfach was, womit ich aufgewachsen bin, was ich als selbstverständlich auch erachtet habe. Und das hat natürlich, glaube ich, bei vielen zu so einem Umdenken geführt. Ich glaube aber generell ist das bei uns, wahrscheinlich saugen wir das mit der ersten Teetasse auf. Mhm. Ich glaube, bei uns aus Friesen ist das grundsätzlich irgendwie nochmal ein anderes Thema. Und das merke ich ja eben auch mit dem Fettnäpfchenführer schon, was ich da für Unterstützung bekommen habe und allein, was das dann hier vielleicht auch lokal für Wellen geschlagen hat. Mhm. Das habe ich auch dem zu verdanken, dass das eben so ist.
Mhm. Ja. Und ist das ja, wenn man zum Beispiel mal diesen Fettnäpfchenführer nimmt, eine Geschichte, ich sag mal so, als Eingeborener, da findet man sich darin zwar wieder, aber im Grunde sind das ja Dinge, die kennt man auch als Ostfrieser. Zum Beispiel, dass man nicht Moin Moin sagt, weil es als geschwätzig gilt. Oder eben halt mit der Teegeschichte, dass man nicht umrührt und solche Dinge. Also hast du ja auch ein anderes Zielpublikum da durchaus im Blick mit diesen Büchern. Was bekommst du denn von denen für Feedback?
Von den Nicht-Ostfriesen?
Genau.
Ja, genau. Mhm. Total tolles Feedback. Also ich habe super viele tolle Rezensionen bekommen und hatte damit gar nicht gerechnet. Ich habe das Buch damals geschrieben, eben mit 24. Meine Eltern haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hätten gedacht, wir hätten nie gedacht, dass du es wirklich machst, weil ich immer gesagt habe, ich werde, bevor ich 25 bin, ein Buch schreiben. Und die waren immer so, ja, ist schon wieder eine deiner Flausen im Kopf, mach du Mann. Und dann war dieses Buch eben fertig und die meinten halt auch, ja, okay, damit hatten wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und auch gerade eben von Nicht-Ostfriesen war das dann auch so, dass sie das total heimelig fanden und auch die Sachen, die für uns selbstverständlich gewesen sind, das war total interessant, sich damit auseinanderzusetzen, weil was ist eigentlich selbstverständlich? Was ist hier eigentlich normal? Was ist für jemand anderen nicht normal? Man denkt nochmal ganz anders über seine Wurzeln und Heimat und Geflogenheiten nach und das hat total viel Spaß gemacht.
Nun zeichnet man da ja ein Bild, sag ich jetzt mal, was ja so ein bisschen, sag ich schon, Heimattümeln, wie auch immer, so eine gewisse Idylle, so eine Wohlfühlnische, auch für Auswärtige, die natürlich auch gerne hierher kommen, um das eben zu genießen, was du beschrieben hast, mit Luft und Weite und eben auch halt diese Tradition, die wir hier pflegen in Ostfriesland, oder Tradition nennen. Ist das dann auch ein Bild, ja, was nicht vielleicht immer mit der Realität übereinstimmt? Hast du auch in deinen Büchern auch mal andere Dinge angeschnitten, angesprochen, die sich auch mal durchaus kritisch so mit gewissen Dingen hier in Ostfriesland auseinandersetzen?
Ja, absolut. Es ist natürlich nicht immer alles toll. Mir war es zum Beispiel wichtig, auch in dem Fettnäpfchenführer auch darauf einzugehen. Ich meine, diese ganzen UrlauberInnen und Reisenden, wir sind davon ja auch abhängig. Tourismus ist hier ein wichtiges Standbein für die gesamte Region, das muss man vorwegnehmen. Gleichzeitig ist es aber auch möglich zu reisen und dabei achtsam zu sein. Zum Beispiel mit der Seehundstation. Warum gibt es so viele Heuler? Wegen der UrlauberInnen, weil zum Beispiel irgendwelche Leute dahin gehen und meinen, es ist jetzt cool, ein Selfie mit einer Robbe zu machen. Das ist nicht cool. Also auch da so ein Gefühl zu vermitteln, wie kann man eigentlich trotzdem hier auch vernünftig seinen Urlaub genießen, ohne Schaden anzurichten? Wie achtet man eigentlich auf Dünen? Man sieht das ja immer wieder, dass die Leute da durch die Dünen stapsen und denken, ja, total toll und Idylle, und man denkt sich, ihr ruiniert gerade irgendwie den Küstenschutz ein bisschen. Ne? Auch das war mir wichtig. Und das erste Buch war natürlich eins, das eher auf Klamauk ausgerichtet war. Es ist ja auch ein Fettnäpfchenführer, das ist ja schon, ne, eigentlich vorgegeben. Total. Da schreibt man jetzt keinen Verriss. Das ist auch
so. Aber auch da habe ich festgestellt, aber da hast du ja auch durchaus so tendenziell zumindest so Dinge drin, weil wir ja gerade hier in Wena sitzen, da sprichst du ja auch den Leerstand in den Geschäften an einer Stelle zum Beispiel an. Total. Das sind also auch ja natürlich Entwicklungen, die nun nicht nur Ostfriesland betreffen, oder die Stadt Wena, sondern generell ja um sich greifen, weil immer mehr Onlinehandel etc. war. Also es liegt dir schon am Herzen, auch solche Dinge mit einfließen zu lassen.
Total, weil gerade dieses Ostfriesen-Klischee, muss man ja auch sagen, wir spielen damit ja auch. Also diese Ostfriesen-Witze, da können sich meinetwegen auch Leute drüber ärgern, aber das hat natürlich dazu geführt, dass wir eine totale identitätsstiftende Wirkung hatten hier in unserer Region. Das macht uns zu einer Tourismusregion. Und das kann man auch alles mit einem guten Augenzwinkern sehen, aber natürlich sind wir nicht nur die Ostfriesen aus den Witzen. Und da fand ich es total toll, mich damit auch ein bisschen auseinandersetzen zu können, zu erzählen, ja, was ist hier eigentlich vor Ort trotzdem auch noch los? Was hier ist vielleicht nicht nur alles Tee und Klunchen, ne?
Ja, sprechen wir vielleicht mal über Schreiben generell. Also du hast es ja quasi handwerklich erlernt, in dem Sinne, dass du ja für die Zeitung geschrieben hast. Nun bin ich ja selber aus dem Segment und weiß, dass das ja auch in der Regel oft ein ja handwerkliches Schreiben ist, sehr faktenorientiert etc. Natürlich gibt es auch Ausnahmen und man kann auch mal in der Glosse oder so kreativen Schüben freien Lauf lassen. Aber in der Regel ist es ja doch eben eine handwerkliche Geschichte. Wie war das bei dir? Hast du nebenher immer geschrieben? Gibt es so gewisse Einflüsse auch, die dich so geprägt haben beim Schreiben?
Also ich glaube, Geschichten haben bei mir schon immer eine ganz große Rolle gespielt. Mein Vater ist früher immer, wenn er nach der Arbeit auch spät abends nach Hause gekommen ist, immer zu uns Kindern ans Bett gekommen und hat sich Geschichten für uns ausgedacht. Musste er auch, weil sonst sind wir so lange auf ihm rumgehüpft, wenn er eingeschlafen ist oder so, bis er wieder aufgewacht ist. Der hatte da gar nicht so viel Wahl, aber damit bin ich schon groß geworden, dass eben Geschichten Raum einnehmen, auch so im alltäglichen Leben. Und meine Mutter hat mir immer unheimlich viele Bücher gekauft. Das ist ein totales Privileg gewesen. Ich habe total gerne gelesen und auch immer schon. Und ich glaube, dass ich grundsätzlich auch gerade zu Schulzeiten eher introvertierter gewesen bin. Und da ist natürlich auch das Schreiben so ein Zugang zu einem selbst, zu Gefühlen, zu Gedanken, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat oder ausspricht, und vielleicht auch ein Ventil. Und das habe ich eigentlich immer schon genutzt. Ich habe dann, als ich klein war, in der Grundschule schon Gedichte geschrieben. Und das war natürlich alles nichts Handfestes, aber so ein bisschen hat das schon immer eine Rolle gespielt. Und dann habe ich ja nach dem Abitur die anderthalb Jahre auch, oder ja, genau, Germanistik in Osnabrück auch studiert. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Ich dachte mir nur immer, was mache ich denn damit eigentlich? Und dann kam gleichzeitig dieses Angebot mit dem Volontariat. Dann dachte ich mir, bevor ich jetzt so ein meanderndes Studium anfange und in 10 Jahren hier noch sitze und so sage, ich mache meinen Bachelor, wäre es vielleicht ganz gut, irgendwie was Praktisches in der Hand zu haben. Und dann kam das Handwerk dazu. Und das ist natürlich ein total wichtiges Fundament, um die Kreativität, die vielleicht vorher schon da gewesen ist, auch dann zu nutzen und ein Gerüst zu haben.
Ein bisschen zu ordnen.
Damit man, das hatte ich nämlich vorher nicht so in der Form. Und das war total hilfreich.
Und ja, wie ist es denn dann weitergegangen? Du hattest ja erzählt, das Volontariat hast du abgeschlossen bei der Zeitung, und das Schreiben hat dich ja nach wie vor beschäftigt, auch im Studium. Wie kam denn dieser Kick oder dieser letzte Klick, dass man wusste, ja, ich werde da jetzt mal ernsthaft was mit anfangen und versuche mal bei Verlagen mein Glück?
Ich habe dann ganz viel Poetry Slam gemacht. Auch in Hamburg war ich bei der Stadtmeisterschaft und habe da mitgemacht und hatte da auch viel Spaß dran. Und dann bekam ich irgendwann so einen Anruf aus dem Nichts. Das können, glaube ich, ganz viele auch gar nicht richtig fassen, dass ich da einfach Glück hatte. Manchmal muss man ja einfach zur richtigen Situation die richtigen Leute kennenlernen. Und da hat mich ein alter Kollege an einen Literaturagenten weiterempfohlen und hat gesagt, der wird gerade gesucht für ein Buch, Fettnäpfchenführer Ostfriesland.
Das ist eine Reihe, muss man dazu sagen, nicht? Die, genau, die eben nicht nur in Ostfriesland eine Rolle spielt, sondern...
Das gibt es über Vietnam, Kanada, ja, USA, also alle Länder schon durch, und das wollten die dann eben regional auch, mhm, ausweiten. Und Ostfriesland war damit der erste neben Bayern. Und ja, dann rief mich dieser Literaturagent an und sagte, ja, haben Sie da nicht Lust drauf? Und zu dem Zeitpunkt war ich halt 23 und dachte, mhm, mir, boah, weiß ich nicht.
Passt jetzt gut ins selbstgesteckte, ja, Zeitkonzept mit dem 27.
Ja. Habe ich noch nie gemacht.
Ja.
Keine Ahnung, ich kann es mal ausprobieren. Mhm. Habe dann ein Exposé fertig gemacht, also eben ein Probekapitel und eine Themenliste eingereicht mit potenziellen Fettnäpfchen, die ich mir vorknüpfen, mhm, wollte. Und habe dann glücklicherweise den Zuschlag bekommen. Also einfach auch Schwein gehabt und, mhm, ja, genau, dann ging das mit den Büchern los.
Ja, wenn man mal so, ich meine, es ist schwierig wahrscheinlich bei einem Buch eine spezielle Geschichte rauszupicken, aber was ist denn das absolute No-Go in Sachen Ostfriesland, Fettnäpfchen?
Ich glaube, die größte Fettnäpfchenquelle ist tatsächlich, und das ist auch total traditionell, die Tetit.
Ja.
Ich glaube, da kann man als Außenstehender streng genommen gar nichts mehr richtig machen.
Mhm.
Da gibt es ja so ein Füllhorn an Fettnäpfchen, ja, das man da aufmachen kann. Da ist natürlich das, was am meisten schief gehen kann. Das, was mir am liebsten ist, ist einfach das mit der Misswahl.
Mhm.
Ich weiß noch, damals in meinem Volontariat habe ich mal mit Freunden drüber gesprochen und dann sagte, ja, ich bin bei der Misswahl aus Friesland. Und dann sagten die zu mir, ja, boah, ist ja bestimmt auch cool, ne? Dann, wer wird denn da so fotografiert und wer ist denn da so dabei? Ja, Luisa Hartemann war ja auch schon mal bei Germany's Next Topmodel, und ich meinte, nee.
Die Kühe.
Da geht's um Kühe. Ja. Und ich finde, das bringt unsere Region in so, mhm, ganz vielen Sachen auf den Punkt, weil hier alles einfach noch so ein bisschen standfester ist. Mhm. Alle sind noch mal ein bisschen mehr auf dem Teppich geblieben. Und das, finde ich, ist auch unheimlich charmant.
Mhm. Da muss ich jetzt leider sagen, ich habe einen großen Sack gelegt begonnen, wenn ich jetzt mal den nächsten Tee einschenke.
Ja.
Weil ich habe hier keine Teesahne offerieren können.
Ich bin da heute
mal Haupt. Aber ja.
Fettnäpfchenalarm.
Ja. Genau. Ja, gibt es denn, ja, literarisch ist jetzt ein bisschen weit gefasst, aber gibt es denn irgendwie Vorbilder auch für dich so oder Bücher, die du gerne liest? Gibt es irgendwelche Autoren, Autorinnen, die du...
Ich lese total gerne Benedikt Welz,
mhm,
der überwiegend, ja, eigentlich, glaube ich, ausschließlich im Diogenes Verlag geschrieben und verlegt. Ich mag die Sprache unheimlich gern, die ist nicht so ausufernd und trotzdem trägt die total viel mit und ich mag die Art der Sprache. Ich meine, der hat es wahrscheinlich auch schon im Familienblut einfach aufgesogen, auch eine ganz bekannte und ja weitreichende Schriftstellerfamilie. Aber ja, das gefällt mir unheimlich gut, den lese ich sehr, sehr gern.
Ja, kommen wir vielleicht mal auf dein neues Buch dann zu sprechen, was ja jetzt jetzt schon erschienen ist oder in Kürze erscheint.
Am 7. März, genau.
Mhm. Da dreht sich ja, ich habe es gelesen oder angelesen, muss ich sagen, weil wie gesagt, es war relativ frisch auf dem Markt. Und wo ich gerade eingangs sagte, du bist keine Krimi-Autorin, aber gleich im ersten Kapitel eine Leiche. Es geht ums Thema Wasser auch. Da hast du ja eine schreckliche Entdeckung als Kind gemacht, eben eine ältere Dame, um das mal zusammenzufassen, das darf man glaube ich verraten hier, ja, die ertrunken ist und ihr wart im Urlaub in Italien.
An der Adria.
An der Adria und ja, du hast diese Leiche glaube ich auch als erste entdeckt. Mal abgesehen von diesem schrecklichen Erlebnis oder ja schon fast traumatischen, kann man ja fast sagen, was bedeutet Wasser für dich denn persönlich?
Ich glaube, Wasser hat für mich auf jeden Fall die größte Wirkung, ja, dass ich wieder zu mir selbst finde und sowas mich total in der Natur wohlfühle. Das war nicht immer so, das greife ich auch in dem Buch auf, weil ich es irgendwie geschafft habe, durch Seepferdchen zu fallen. Ich bin bis heute keinem begegnet, der das auch hinbekommen hat. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber es sollte wohl nicht sein.
Woran hat es denn gelegen?
Ja, fragt man sich am Ende immer, woran es gelegen hat.
Ja.
Ja. Ich war halt so ein total verträumtes Kind und habe dann immer ja irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Während die anderen Kinder da fleißig die Übung gemacht haben, habe ich da rumgeplanscht, geguckt, wie das Wasser über meine Haut geflossen ist, wie meine Haare unter Wasser ausgesehen haben, habe andere Kinder beobachtet, aber ich habe die Übung nicht gemacht.
Also nicht mit dem nötigen Ernst bei der Sache, kann man
nee,
sagen.
Nee, ich war einfach echt so ein Tüdelkopf, also immer ja, irgendwie in meinem eigenen Film. Und ja, dann bin ich da in dieses Becken gesprungen, in dieses Lerana Hallenbad, schön 70er Jahre baut gefühlt, und bin dann wie ein Stein in die Tiefe gesunken. Und erst da wurde mir dann leider auch klar, dass ich es vorher irgendwie einfach nicht geübt habe.
Ja.
Und ja, dieses Schwimmenlernen hat auch eine ganz große Rolle in dem neuen Buch, weil ich finde, dass es auch metaphorisch für ganz viel andere stehen kann. Und gerade das Meer ist einfach was, ja, da rückt was in mir an seinen richtigen Platz zurück, wenn ich da am Sand sitze und dann die Wellen sehe.
Du hast ja das Meer oder das Wasser generell natürlich auch ja, heftige negative Effekte, wie wir jetzt unlängst gesehen haben, genau, bei den Sturmfluten. Aber es ist für dich schon so ein Wohlfühlelement, kann man, trotz der Dinge, die du damit jetzt erlebt hast.
Total. Ich glaube auch, dass diese Entdeckung, die ich da gemacht habe an dem Strand, eben mit der alten Frau, so schlimm und einprägsam das vielleicht gewesen sein mag, gut gewesen ist für mich und mein Verhältnis mit dem Meer, das ich mit dem Meer habe. Es ist halt eben so, das Meer ist halt einfach kein Planschbecken.
Mhm.
Das ist eine extrem gewaltige Naturkraft, die sich da offenbart, und das darf man halt einfach auch nicht unterschätzen. Und das merken wir ja eben gerade mit dem Klimawandel, mit dem steigenden Meeresspiegel. Das sind alles Sachen, die eine Rolle spielen, und das darf man nicht unterschätzen. Und deshalb mag ich die Nordsee so gern. Es ist wahrscheinlich für viele Leute die hässlichste See, die es gibt von allen. Ich finde es die schönste, weil die gaukelt einem nichts vor. Die ist nicht türkis glitzernd und liegt da unterm Sonnenhimmel, sondern die spuckt, die rülpst, die bäumt sich auf, die zeigt, was sie ist. Das ist ein altes, garstiges Vibe, und die macht einem nichts vor. Und ich mag das eigentlich gern.
Ja, da erinnere ich mich dran, auf einem Kutter gibt es so eine Plakette: Die See zeigt keinen Leichtsinn, und da ist viel dran. Also man dann im Grunde, ja,
absolut.
Du beschreibst es natürlich an der Adria. Ist die See oder das Meer doch ja ein relativ trügerisches Vibe, um das mal so zu formulieren, um in deiner Sprache zu bleiben. Ja, hier wird einem nichts vorgegaukelt. Und das ist wahrscheinlich auch so diese Authentizität der Nordsee, ja, die du wahrscheinlich gut findest, oder ja, die Ehrlichkeit auch, die diese Nordsee
dann
in dem Sinne
ausstrahlt. Ja,
ne?
Das schätze ich total. Ja.
Nun geht es aber nicht nur ums Wasser, sondern der Leser erfährt auch über deinen ersten Kuss und ähnliche Dinge, die du hier in deiner, ist es so, ja, wie gesagt, wir kommen wieder auf dein Alter, 27, so ein bisschen schwelgen in Kindheitserinnerungen, oder wie würdest du das fassen?
Ich glaube, das ist Leben, wie es überall stattfinden könnte, eingebettet in ostfriesische Zusammenhänge. Mir ist es wichtig, dass, wenn ich was schreibe, dass sich da Leute mit identifizieren können. Denn warum schreibt man Bücher? Darum geht es ja eigentlich, dass man sich darin wiederfindet, dass man irgendwie was fühlt, dass was passiert bei einem. Und ich glaube, das geht eben nur, wenn man authentisch bleibt. Und das war natürlich auch in gewisser Hinsicht manchmal ein Krampf, weil es eben sehr persönlich ist. Und ja, vielleicht auch Bereiche anschneidet in meinem Leben, mit denen ich mich manchmal nicht gerne auseinandersetze, oder die, wo es einem schwerfällt, da immer so drauf zuzugreifen und das dann eben auch noch zu veröffentlichen und zu teilen, muss man sich eben überlegen. Aber ich glaube, anders geht es gar nicht, sonst lohnt sich die Arbeit auch nicht.
Magst du da mal ein Beispiel nennen,
was das angeht? Ja, beispielsweise schreibe ich über die Alzheimer-Erkrankung meiner Großmutter. Und das ist natürlich eine schreckliche Krankheit, die kann man nicht schön reden, da gibt es keine Schnörkel, das ist einfach furchtbar. Und hat mich aber auch geprägt und meinen Umgang mit Erinnerungen. Und deshalb war mir das auch wichtig, das zum Beispiel aufzugreifen, weil das ja eben dieses Rückblicken auch in meinem jungen Alter überhaupt erst ermöglicht, dass man sich eben so genau mit Erinnern auseinandersetzt.
Ja, man könnte ja tatsächlich so den Eindruck gewinnen, ohne davor, wenn man so deine Buchtitel sieht. Ja, du könntest ja, sag ich mal, ohne weiteres so als, ich sag mal, Galionsfigur des ostfriesischen Tourismus verwandt ist oder wie auch immer. In Erscheinung. Das hast du ja auch teilweise gemacht, aber in anderer Funktion oder auf anderer Ebene. Aber du sagtest gerade, dir ist wichtig, dass du den Lesern auch entsprechend was mitgibst. Und da kann natürlich auch ein junger Mensch extreme Erfahrungen gemacht haben, unter anderem, nicht nur, aber eben durchaus. Und das ist ja also wichtig, dass du das entsprechend auch weiter vermittelst, ein Stück weit, ja, Universalität da auch reinbringst, die nun nicht nur auf diesen Heimat-Background geheftet ist.
Genau, und ich glaube, dass das auch eben in meinem Alter geht. Und es ist ja eben auch, du hast ja gerade gesagt, ostfriesische Galionsfigur. Ja, danke dafür. Aber ich glaube, es hat dann eben nicht nur ostfriesischen Kontext. Der Klimawandel betrifft uns alle in ganz Deutschland. Und ich finde, dass der vorher natürlich thematisiert worden ist. Ausreichend in der Wissenschaft, was wichtig ist. Ohne die Wissenschaft funktioniert gar nichts. Das haben wir in dieser Corona-Situation auch gemerkt. Da muss nicht unbedingt emotionalisiert werden. Aber trotzdem ist das auch eine Komponente, die eine Rolle spielt. Denn was mir bisher gefehlt hat, ist, dass wirklich so Otto-NormalverbraucherInnen auch mal sagen, was machen wir denn eigentlich? So dieser Klimawandel, der steht im Raum, alle immer Klimawandel, jeder nickt und sagt so, ja, ja, Klimawandel. Aber wir tun so, als wäre es damit alles irgendwie gegessen. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und vielleicht gerade, weil ich in diesem Alter bin, ist es auch an meiner Generation, da was zu sagen. Gerade weil mir meine Heimat wichtig ist. Und auch das mit einzubinden, finde ich, war für mich ja unheimlich wichtig.
Du studierst ja in Hamburg derzeit noch Psychologie. Ist Psychologie irgendwas, was dir vielleicht auch geholfen hat, ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber auch Menschen auch literarisch zu greifen, die so ein bisschen besser beschreiben zu können. Hat dir das so ein bisschen...
Ich glaube schon, dass das geholfen hat. Mhm. Gerade zu verstehen, warum Menschen das machen, was sie machen, warum sie denken, wie sie denken. Ich finde, das ist mit die spannendste Frage, die man sich überhaupt stellen kann. Und das vereinfacht das natürlich auch, vielleicht Charaktere irgendwie genauer auf den Punkt zu bringen oder noch genauer zu beobachten.
Oder auch anders zu beobachten vielleicht, als wenn man das ja oberflächlich tut, um das mal so zu sagen.
Ein anderes Werkzeug, was man da hat.
Mhm. Ja, wie sehen deine nächsten Pläne aus? Was hast du vor? Ist ein Krimi in Arbeit?
Das auf jeden Fall nicht. Bei mir ist es gerade so, ich habe jetzt, seit ich dann 23 bin, eigentlich durchgeschrieben und durchgearbeitet. Und das ist ja jetzt das dritte Buch, was ich veröffentliche. Und es hat alles unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube aber, was ich jetzt erstmal machen werde, ist, den Hamburger Sommer zu genießen. Ja. Das habe ich in meiner Studentenzeit echt erschreckend wenig getan, weil ich eben einfach auch viel gearbeitet habe dann nebenbei. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ich mir jetzt erstmal vorgenommen habe. Und dann mal sehen. Ist ja auch ganz schön, wenn nicht alles fix ist.
Nee, genau. Also so richtig so konkret was im Hinterkopf für ein neues Projekt. Immer nur so. Das jüngste Baby ist ja gerade erst am Start, muss man sagen. Aber da hast du dir jetzt noch weiter keine Gedanken.
Ich habe noch ein Kinderbuch, das ich Anfang 20 geschrieben habe. Okay, und ich habe auch noch eine Idee für einen anderen Roman oder andere Bücher. Und Flausen habe ich immer im Kopf. Ja. Aber ich glaube, jetzt nehme ich mir erstmal ein bisschen den Zeitdruck raus. Das andere war ja immer an Limits gebunden. Und das möchte ich gerade erstmal nicht mehr. Ich möchte gerade erstmal wieder ein bisschen ankommen. Ich muss ja jetzt auch erstmal mit dem dritten Buch wieder ganz viele Termine wahrnehmen. Und wenn die alle so schön sind wie hier mit dem Tee, habe ich natürlich Glück. Und dann macht das auch Spaß, aber trotzdem, da muss man auch erstmal wieder verschnaufen danach. Und
Also ich kann auch selbst ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ich glaube, das schönste Lob ist ja, wenn man was geschrieben hat und man bekommt dann Lob von seinem ehemaligen oder seiner ehemaligen Deutschlehrerin. Ist das bei dir auch passiert?
Das ist total lustig. Ich habe vorgestern eine Einladung von meiner ehemaligen Deutschlehrerin bekommen ans UEG, dass ich da nochmal hinkommen darf wahrscheinlich und der Oberstufe irgendwie Fragen beantworte und vielleicht eine kleine Lesung mache. Und das ist natürlich ein schwerer Ritterschlag.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Ja, prima. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du mir Zeit genommen hast.
Vielen Dank für die Fragen und die Einladung.
Ja, sehr gerne. Viel Erfolg dann für dein neues Projekt und die künftigen, die da noch kommen. Und grüß uns die Hansestadt sozusagen. Und bleib uns gewogen.
Immer.
Danke.
Jo, und das war die neueste Folge von Trackpot, dem RZ-Podcast. Wenn ihr einen Menschen kennt, der hier unbedingt einmal vorgestellt werden sollte, dann zögert nicht, schreibt mir an hanken@reiterland.de. Danke fürs Reinklicken und Zuhören. Bleibt gesund. Bit alle morgen.